HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Sie können sicher sein, dass Helmut Kohl mit seinem Nachlass verantwortungsvoll umgeht.
Ich bin ein bisschen zornig, das gebe ich gerne zu, auf die künftige Witwe. Die glaubt, die Deutungshoheit über Helmut Kohl gewinnen zu können, nicht zuletzt auch mit diesen Dokumenten, die sie am liebsten vom Markt wegnehmen möchte.
Somit hat Kohl eine Ansprechpartnerin, die sich auch jetzt bei seiner schweren Krankheit nach dem Sturz um ihn kümmert.
Die künftige Witwe hat damals einfach geglaubt, weil ich sie rausgekegelt hatte aus der Arbeit für die Memoiren, weil sie dumme Fragen gestellt hat über Rechtschreibung und Interpunktion und so weiter. Dann auch, als es um den Charakter von Hannelore ging, hat sie geschrien, Helmut, das stimmt doch nicht.
Es wurden Fakten geschaffen. Ich meine, Peter und ich haben beide die Hochzeit aus der Bild-Zeitung erfahren. Das ist natürlich kein sehr familienkommodes Kommunikationsmittel.
Ich freue mich für ihn, dass er neue Liebe gefunden hat. Ich denke, dass ein Mensch, wo mehrere Jahre zusammen mit jemandem gelebt hat, ist halt schwer, allein zu leben. Und deswegen ist es schon richtig.
Gestern Mittag in Oggersheim. Walter Kohl steht mit seinen Söhnen in Trauerkleidung unangemeldet vor dem Haus seines verstorbenen Vaters und will von ihm Abschied nehmen. Aber man lässt ihn nicht rein, denn er hat dort Hausverbot. Der Anwalt von Kohls Witwe beklagt anschließend, dies sei eine bewusste Medieninszenierung gewesen. Maike Kohl-Richter hätte durchaus mit den Söhnen die Modalitäten für die Beisetzung besprechen wollen, aber die hätten sich geweigert. Was für eine traurige Szene. Sie zeigt eine zerrissene Familie Kohl und sie zeigt mehr. Der Streit um das Vermächtnis des Altbundeskanzlers beginnt schon vor seiner Beisetzung. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik soll es keinen nationalen Staatsakt für einen verstorbenen Bundeskanzler geben. Stattdessen soll am 1. Juli eine europäische Trauerfeier in Straßburg stattfinden. Im Deutschen Bundestag gab es heute eine Schweigeminute. Bundestagspräsident Lammert sprach, der Bundespräsident und die Kanzlerin hörten zu. Das war's dann von deutscher Seite. Ein bisschen wenig angesichts der Bedeutung dieses Mannes. Unsere Sendung heißt heute Die letzte Frau, Herrin über das Vermächtnis. Denn die wichtigste Rolle in diesem Konflikt spielt Maike Kohl-Richter, Kohls Witwe, 52 Jahre, seit 2008 mit dem Altkanzler verheiratet. Wir zeigen heute ein Phänomen, das man in Deutschland schon öfter beobachten konnte, bei Willy Brandt zum Beispiel, bei Walter Scheel und anderen. Und dahinter steckt die Frage, ist die Trauer um einen Staatsmann nun eine Privatsache oder mehr? Wem gehört die Trauer? Aber wir beginnen mit Maike Kohl-Richter. Ariane Focker über ihren Lebensweg.
Wann immer Helmut Kohl in den vergangenen Jahren einen der wenigen offiziellen Termine wahrnimmt, ist seine zweite Frau Maike an seiner Seite. So wie im November 2014, als Helmut Kohl sein Buch »Aus Sorge um Europa« in Frankfurt vorstellt. Vor der eigentlichen Buchpräsentation erklärt Maike Kohl-Richter kurz, warum sie neben ihrem Mann mit auf dem Podium sitzt.
Ich sage jetzt selber ein paar Sätze, weil über uns schon so viel Falsches geschrieben worden ist. Also das meiste ist falsch, manches ist richtig. Was richtig ist, dass mein Mann vor 6,5 Jahren einen schweren Unfall hatte, der ihn in seiner Geistesleistung nicht beeinträchtigt. Und wir haben uns überlegt, auch als Service für Sie, aber vor allen Dingen als Unterstützung für meinen Mann, dass ich ihn einfach heute begleite und wenn Not tut, helfen kann.
Später legt sie den Arm um Helmut Kohl, flüstert ihm etwas ins Ohr. Er nickt knapp Richtung Mikrofon, woraufhin seine Frau dieses umgehend auf ihren Mann ausrichtet und kurz checkt, ob es auch funktioniert. Oder sie klappt ihm seine Lesebrille auf und bietet sie ihm an. Er schüttelt den Kopf, woraufhin Maike Kohl-Richter die Brille wieder zur Seite legt. Szenen wie diese zeigen, bei den beiden läuft viel nonverbal ab. Nicht zuletzt, weil Helmut Kohl nach einem schweren Sturz 2008 ein Schädelhirntrauma erleidet und seitdem gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Auch das Sprechen fällt ihm schwer. Aber wer ist die Frau, die Helmut Kohl über die letzten Jahre begleitet hat? Außer biografischen Fakten ist nicht viel über Maike Kohl-Richter bekannt. Sie hält sich im Hintergrund und polarisiert dennoch. Maike Richter wird 1964 in einem Dorf bei Freudenberg im Siegerland geboren. Hier wächst sie in einem bürgerlichen und konservativen Elternhaus auf, als zweites von vier Kindern. Der Vater arbeitet beim Stromkonzern RWE, die Mutter ist Autorin. Noch als Schülerin wird Maike Richter Vorstandsmitglied im örtlichen Kreisverband der Jungen Union. Nach ihrem Abitur studiert sie Volkswirtschaft in München und schließt mit Promotion ab. Direkt im Anschluss fängt sie beim IFO-Institut für Wirtschaftsforschung an. 1994 bekommt sie eine feste Stelle im Kanzleramt im Grundsatzreferat der Wirtschaftsabteilung. Hier lernen sich Helmut Kohl und Maike Richter auch zum ersten Mal kennen. Sie entwirft Reden und Grußworte und es kommt zu persönlichen Begegnungen. In einem Interview mit der Welt am Sonntag betont Maike Richter aber, ich war kein Groupie. Ein paar Jahre später bietet sie ihm an, ihn bei seinen Memoiren zu unterstützen. Die erste Fassung erscheint 2004. Helmut Kohls erste Frau Hannelore ist da seit 3 Jahren tot. Im Jahr 2005 erklären die beiden offiziell, ja, wir sind ein Paar. Maike Richter ist zu diesem Zeitpunkt 41, Helmut Kohl 75. Nach seinem schweren Sturz 3 Jahre später geben sich die beiden dann noch in der Reha das Ja-Wort. Seine Söhne Walter und Peter sind brüskiert, weil sie von der Heirat aus der Zeitung erfahren, sagt Walter Kohl bei Markus Lanz im Fernsehstudio.
Es wurden Fakten geschaffen. Ich meine, Peter und ich haben beide die Hochzeit aus der Bild-Zeitung erfahren. Das ist natürlich kein sehr familienkommodes Kommunikationsmittel.
Das Verhältnis zu den Söhnen bleibt schwierig. Maike Kohl-Richter, wie sie nun heißt, lässt sich beurlauben, um sich um ihren Mann zu kümmern. Sie begleitet ihn zu offiziellen Terminen und hilft ihm bei der Arbeit an seinen Büchern.
Mein Mann hat das im Kopf. Ich gehe dann in die Archive, suche ihm raus, was er im Kopf hat und dann lege ich ihm schrittchenweise die Dinge vor und dann redigiert er wie früher und dann sagt er, das will ich sagen, das will ich nicht sagen und das möchte ich anders sagen.
In einem Stern-Interview hat Helmut Kohl einmal über seine Maike gesagt, sie hat mich gepflegt, als es mir ganz schlecht ging. Ich war ganz unten und sie hat viel investiert. Dass ich lebe, verdanke ich ihr.
Eine Ehe mit einem Staatsmann ist etwas anderes als jede andere gewöhnliche Ehe. Der Gatte steht halt viel mehr im öffentlichen Interesse, sogar eben noch nach seinem Tod. Und das wissen die beiden Eheleute ja auch schon zu Lebzeiten. Jochen Arns ist Chefredakteur der Berliner Zeitung. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Persönlichkeit von Maike Kohl-Richter. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was ist eigentlich das Außergewöhnliche an dieser Beziehung zwischen Helmut Kohl und seiner zweiten Frau?
Nach meinem Eindruck war das Außergewöhnliche dieser Beziehung eine sehr starke Fixierung der zweiten Frau von Helmut Kohl, von Maike Kohl-Richter, nicht nur auf die Person, auf den Mann, auf den Menschen Helmut Kohl, sondern auch auf den Politiker und den Staatsmann Helmut Kohl. Das heißt, Maike Kohl-Richter hat von Anfang an in dieser Beziehung nicht nur etwas Privates gesehen und gepflegt, wenn ich das richtig sehe, sondern auch ein öffentliches Amt, nicht übernommen, aber ein öffentliches Amt angehimmelt, ein öffentliches Amt mit in diese Beziehung als wichtig genommen. Und das sieht man auch zum Beispiel daran, wenn man sich anguckt, die Memoiren von Helmut Kohl, da tauchen im ersten Band noch vorne, taucht noch die Widmung für Hannelore auf, also für die erste Frau von Helmut Kohl, die sich ja 2001 das Leben genommen hat. Und dann beim dritten Band, bei einem der späteren Bände, als schon Maike Kohl-Richter im Leben von Helmut Kohl war, ist das plötzlich weg. Das heißt also, solche Sachen werden auch ausgelöscht, also das frühere Leben von Helmut Kohl. Und ich glaube, diese kleine Sache bei den Memoiren war schon ein Indiz dafür, in welche Richtung das weitergehen sollte und wie stark sich das entwickelt hat, das sehen wir jetzt auch nach dem Tod von Helmut Kohl, weil diese Art von Steuerung und von Kontrolle des öffentlichen Bildes ihres Mannes hat Maike Kohl-Richter auch jetzt nicht aufgegeben.
Also Sie meinen, es ist kein Zufall, dass der Hinweis für Hannelore verschwunden ist. Das war Ihr Einfluss, glauben Sie?
Davon gehe ich aus. Es kann natürlich auch sein, dass Helmut Kohl in dieser Lebensphase, in dem er schon mit Maike Kohl-Richter liiert und später auch verheiratet war, selbst dieses Zeichen auch durchaus setzen wollte. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, sie hat diesen Einfluss so oder so genommen. Aber die Tatsache, dass sie ins Leben von Helmut Kohl gekommen ist, hat vieles verändert, hat auch vieles vom Blick auf die Erinnerung verändert, hat vieles in der Familie verändert, hat den Blick des Vaters auf die Söhne verändert, hat den Blick des Vaters auf die gesamte Familie, auch auf die Enkel verändert. Und das ist also eine Art Turnaround des Familienlebens, wenn man das freundlich beschreiben will, oder der Zerfall einer Familie, der mit dieser zweiten Ehe natürlich zusammenhängt. Und mir steht es jetzt nicht an, Schuldzuweisungen zu geben, wer denn jetzt der Verursacher dieses Zerfalls dann der alten Familie war, aber sicherlich spielt Maike Kohl-Richter dort eine wichtige Rolle.
Es gibt auch andere Familien, die zerfallen und das ist immer eine Tragödie. Aber in diesem Fall hat es ja eben auch eine politische Dimension. Worin besteht die?
Die politische Dimension sieht man ja jetzt ziemlich deutlich. Also man sieht Helmut Kohl hat sich zunehmend auf sein neues Leben mit Michael Kohl-Richter konzentriert. Helmut Kohl hat sich auch zunehmend selbst abgekapselt nach der Spendenaffäre, nach der Auseinandersetzung mit der CDU, mit seiner Partei, auch nach der Auseinandersetzung mit der heutigen Kanzlerin, mit Angela Merkel. Das hat sich zwar alles wieder ein bisschen zurechtgerückt, aber wir sehen doch jetzt ganz deutlich, dass er das offensichtlich nie vergessen hat und dass er gemeinsam mit seiner zweiten Frau auch über den Tod hinaus Dinge geplant hat, wo man sagen kann, ja, es ist natürlich schön, dass erstmals ein europäischer Staatsakt für einen verstorbenen Bundeskanzler geplant ist, aber man kann es genau umdrehen, man kann auch sagen, es ist auch ein Racheakt und es ist etwas, dass er praktisch der deutschen Gesellschaft, seinen ehemaligen Wählern nicht die Möglichkeit nimmt, Abschied von ihm zu nehmen, hier in dem Land, in dem er so lange Bundeskanzler war. Und das ist eigentlich auch eine sehr persönliche Entscheidung, auch ein, wie ich finde, sich hinausstehlen aus der Verantwortung, was einem das Amt auch im Nachhinein weiterhin auferlegt hat. Diese Möglichkeit, finde ich, hätte es geben müssen in Deutschland.
Helmut Kohl galt als nachtragend. Wer einmal verstoßen war, der war für immer verstoßen, sein Elefantengedächtnis. Also von daher kann das ja auch sein Wille gewesen sein. Also die Frage für mich ist...
Natürlich. Ja. Das erleben wir jetzt auch.
Ja, handelt Michael Kohl-Richter im Sinne von Helmut Kohl gerade?
Ich glaube, dass die beiden, als Helmut Kohl noch gelebt hat, in einem sehr gemeinsamen Sinne auch gehandelt haben. Davon bin ich auch überzeugt, nach allem, was ich gehört habe von Vertrauten auch. Und insofern, ja, natürlich. Ich glaube, dass das, was jetzt passiert ist, auch etwas, was ganz klar die Handschrift Helmut Kohls trägt. Das ist diese nachtragende, nicht versöhnliche, klare Schwarz-Weiß-Freund-Feind-Haltung.
Und sie nimmt für sich in Anspruch, jetzt zu interpretieren, was seine historische Bedeutung ist?
Das werden wir mal sehen, weil ich meine, sie hat zumindest eine große Möglichkeit dazu, das zu tun, weil viele der Akten und der Unterlagen, die eigentlich mal bei der Konrad-Adenauer-Stiftung waren und meiner Meinung nach auch dort nicht hingehören, sondern eher in ein Bundesarchiv und in eine Bundesstiftung, zurzeit halt noch in dem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim lagen. Also viele der Unterlagen, die später auch mal das Bild Helmut Kohls noch prägen könnten oder in einer anderen Art prägen, sind halt dort. Und insofern hat sie schon rein faktisch die Möglichkeit. Und dass sie so im Moment, wie sagt man, diese Staatsaktfrage, die Begräbnisfrage, diese ganzen Dinge, damit fängt es ja jetzt auch schon an, jeden Tag neue Punkte zu setzen, wie Kohl auch über seinen Tod hinaus gesehen werden will.
Gestern gab es diese unschöne Szene vor dem Haus von Kohl. Walter Kohl kommt unangemeldet mit seinen Kindern dorthin und darf nicht rein, Hausverbot. Der Anwalt von Frau Kohl-Richter sagte hinterher, das sei eine fiese Medieninszenierung gewesen. Also irgendwie kommen beide Seiten nicht gut weg in diesem Konflikt gerade.
Ja, wobei man sagen muss, dass diese Auseinandersetzung mit den Söhnen hat es ja auch schon vor einigen Jahren gegeben. Genau die gleiche Szene, dass die Söhne am Haus abgewiesen wurden und nicht hineingelassen wurden. Das ist nicht erst jetzt nach dem Tod passiert. Und insofern ist das schon ein Muster, was sich offensichtlich in dieser Familie festgefahren hat. Die Suche nach dem Kontakt zum Vater und die Ablehnung dessen durch auch den lebenden Vater noch damals und seine zweite Frau, das ist nichts Neues. Das Walter Kohl und Peter Kohl haben da schon häufiger vor der Tür gestanden und sind auch von der Polizei hinausbegleitet worden, auch schon vor Jahren.
Hat sie Helmut Kohl als alten Mann beschützt oder hat sie ihn eingesperrt? Das werfen ja die Söhne ihr vor. Was für ein schlimmer Vorwurf.
Ich würde sagen, sie hat beides getan. Ich würde sagen, sie hat ihn gepflegt, sie hat ihn beschützt, sie hat ihn sicherlich auch in der Situation, in der es existenziell schwierig für ihn war, auch gesundheitlich, ihm sehr geholfen und sich sehr für ihn aufgeopfert. Und dadurch aber auch hat sie ihn, ich würde nicht sagen eingesperrt, aber sie hat eine Art Burggraben um ihn gezogen und den haben viele nicht mehr überwinden können.
Jochen Arns, Chefredakteur der Berliner Zeitung. Die letzte Frau, die hatte ja immer schon einen schlechten Ruf. Vieles, was jetzt im Fall Michael Kohl-Richter diskutiert wird, das findet sich ja selbst schon in alten Märchen. Zum Beispiel das Bild von der bösen Stiefmutter.
Gezählte 13 Stiefmütter kommen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm vor. Eine gute Stiefmutter ist nicht dabei. Jede Stiefmutter hat offenbar ihr bisheriges Leben lang nur darauf gewartet, sich in eine Familie einzuschleichen, um sie zu ruinieren. Wie macht sie das? Sie schlägt die Kinder alle Tage, wie in Brüderchen und Schwesterchen. Natürlich nur die Kinder von der ersten Frau. Sie selber hat 2 Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Das ist genau Aschenputtel, benannt nach der zunächst in die Asche neben dem Herd abgeschobene leibliche Tochter, die damit noch gut weggekommen ist. Im Märchen vom Machandelboom bringt die Stiefmutter den Stiefsohn um und serviert ihn anschließend zum Abendessen. Ja, so ist sie, die Stiefmutter. Das hat sich sogar bis hinter die sieben Berge herumgesprochen, zu den sieben Zwergen. Als sie Schneewittchen wie tot am Boden liegen sahen, hatten sie gleich die böse Stiefmutter im Verdacht. Da fragt man sich schon, wer so eine überhaupt ins Haus lässt. Ich meine, eine Frau, die mit ihrem Spiegel spricht. Na wer? Der Einzige, der offenbar nicht weiß, was man von Stiefmüttern zu halten hat. Der Gatte. Der macht schon im Märchen eine ausgesprochen schlechte Figur. Als der Prinz mit dem blutigen Schuh nach einer weiteren Tochter fragt, wundert sich der Vater. Nur von meiner verstorbenen Frau ist da noch ein kleines, unansehnliches Aschenputtel da. Das kann unmöglich die Braut sein. Wir als Märchenleser wissen es Gott sei Dank besser und hüten uns vor der Stiefmutter.
Rainer Dachselt über das Bild von der letzten Frau im Märchen. Wir hören gleich mehr davon. Wenn ein Staatsmann stirbt, dann zeigen sich die Konflikte um sein politisches Erbe manchmal schon bei der Gestaltung der Trauerfeier. Natürlich ist es angemessen, dass sich das Europäische Parlament vor diesem großen europäischen Staatsmann verneigt. Aber viele interpretieren eben den Verzicht von Helmut Kohl auf einen nationalen Staatsakt eben auch als späte Rache, haben wir ja gerade gehört. Wollte er so den heutigen Repräsentanten unseres Staates die Möglichkeit nehmen, ihn offiziell zu würdigen? Schauen wir doch mal kurz noch auf eine andere historisch bedeutsame Beerdigung, die von John F. Kennedy. Auch hier spielte seine Witwe eine ganz entscheidende Rolle. Claudia Sauter zeigt uns das.
Am 22. November 1963 war Präsident John F. Kennedy in Dallas ermordet worden. Bereits zwei Tage später wurde die Welt an den Fernsehgeräten Zeuge des Staatsbegräbnisses. Seine junge Witwe Jackie hatte die Inszenierung in die Hand genommen. Sie wollte die Zeremonie groß, geschichtsträchtig, erhaben. Genauso wie das Staatsbegräbnis für den rund 100 Jahre zuvor ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln. Einzelheiten fand sie in amerikanischen Geschichtsbüchern, die sie sich sofort nach der Rückkehr aus Dallas in Washington besorgte. Jackie kopierte jedes Detail des Staatsaktes für Lincoln. Dass der Sarg ihres Mannes, bedeckt mit der amerikanischen Flagge, am 24. November 1963 auf einer Geschützlafette zum Kapitol gezogen und dort für fast 21 Stunden aufgebahrt wurde, damit die Amerikaner persönlich Abschied nehmen konnten. Dass im Trauerzug ein reiterloses Pferd geführt wurde, wie es hochrangigen Angehörigen der Armee bei Beerdigungen zustand. Dass es eine Prozession mit dem Sarg durch Washington geben würde und dass John F. Kennedy nicht in seinem Heimatstaat Massachusetts, sondern auf dem Heldenfriedhof in Arlington nahe der Hauptstadt bestattet würde. Vor seinem Grab brennt bis heute eine ewige Flamme. Auch das war Jackies Wunsch gewesen. Sie hatte die ewige Flamme in Paris am Grabmal des unbekannten Soldaten gesehen und es gefiel ihr. Also musste die US-Armee auf dem Friedhof in Arlington in aller Eile eine provisorische Gasleitung legen, um die Flamme für immer entzünden zu können. Dieses Staatsbegräbnis war aber mehr als nur eine einmalige Bestattungszeremonie. Es bildete vor allem den Rahmen für ikonische Bilder, die dabei entstanden und die bis heute nichts von ihrer emotionalen Wucht verloren haben. Wie der dreijährige Sohn des Ermordeten vor dem Sarg seines Vaters salutiert, wie die Witwe und ihre kleine Tochter vor dem im Kapitol aufgebahrten Sarg knien und Jackie die Flagge küsst, wie sie aufrecht auf den Treppen des Kapitols steht, dann vor den Kameras den schwarzen Schleier ihres Hutes zurückschlägt und der Welt ihr trauerndes, schönes Gesicht zeigt. Das war einmalige Begräbniskunst, die in die Bildgeschichte des 20. Jahrhunderts eingegangen ist. Die Witwe hatte damit entscheidend den Mythos Kennedy modelliert und außerdem dafür gesorgt, dass die damals beim Staatsakt versammelten Würdenträger die ihnen zugewiesenen Rollen spielten. Ein Reporter schilderte es am 25. November 1963 so.
Alle, die da sind, Könige, Staatsoberhäupter, Premierminister aus aller Welt, sind heute in die trauernde Familie mit einbezogen. So wie sich die Amerikaner heute als Teil einer trauernden Familie fühlen.
HR2 Kultur, der Tag. Die letzte Frau, Herrin über das Vermächtnis. Wenn Liebe und Macht zusammenkommen, dann entsteht ein ganz besonderes Gemisch. Das wollen wir jetzt mit Hilfe eines Paartherapeuten besprechen. Dr. David Wilford, er hat doch ein Internetprojekt, das Einmaleins der Liebe. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Bernd.
Maike Kohl-Richter war schon als Teenie in der Jungen Union und war damals schon begeistert für Bundeskanzler Helmut Kohl. Viele Jahre später waren sie ein Paar. Manche sagen, sie hätte ganz gezielt dorthin gearbeitet. Was passiert da in einer jungen Frau? Worin besteht die Anziehungskraft?
Ich denke, dass es für viele Frauen natürlich eine Faszination ist, mit einem Mann zu sein, zusammen zu sein, der Kraft zeigt, der, von dem sie weiß, an den kann ich mich anlehnen und der wird mir auch Unterstützung und Kraft geben.
Und das sucht sie bei Helmut Kohl, glauben Sie?
Tatsächlich denke ich, dass das früher ganz normal war. Also wenn man vor 100 Jahren oder 200 Jahren eine Ehe zwischen so einem Paar gesehen hätte, hätte man das für absolut natürlich gehalten. Es ist erst heute, dass wir gleichaltrig miteinander heiraten. Früher war das üblich, dass man erst, wenn man sozusagen im Leben stand, heiraten durfte als Mann.
34 Jahre Altersunterschied, das ist schon sehr ungewöhnlich, aber es kommt halt vor und es gehören ja immer zwei dazu. Also was hält solche Paare zusammen?
Ich denke, dass die nur zusammenbleiben oder überhaupt sich gefunden haben, weil sie beide in diesem Lebensabschnitt von Helmut Kohl und von der Frau auch das Gefühl hatten, dass sie sich gegenseitig was geben können, dass sie dieses, vielleicht hätte er zu einem anderen Zeitpunkt sie nicht geheiratet, sondern das war jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Beziehung. Und offensichtlich hatten die auch eine sehr enge Beziehung von dem, was ich jetzt gerade auch so gehört habe von den Berichten. Und dass das den beiden in ihre Intimität sehr viel gegeben hat.
Wie oft sind solche Paare glücklich?
Diese Frage kann man nur so beantworten, dass Paare sind überhaupt nur glücklich, wenn sie miteinander sich darum bemühen, glücklich zu sein. Das heißt, es kommt überhaupt nicht darauf an, wie die Konstellation ist, sondern wie man mit der Konstellation umgeht. Also um es etwas übertrieben zu sagen, ist egal, wie man heiratet, Hauptsache ist, was man danach tut. Ob man das, was die Möglichkeiten in der Beziehung tatsächlich die da drin stecken in der Beziehung, ob man die nutzt und weiterentwickelt.
Der Altersunterschied spielt wirklich keine Rolle. Ich meine, das sind schon 30 Jahre, da gibt es verschiedene Interessen, da gibt es gesundheitliche Gebrechen und so weiter und so fort, viele Verschiedenheiten.
Das will ich gar nicht damit sagen, dass der Altersunterschied keine Rolle spielt. Ich sage nur, in jeder Beziehung spielt irgendwas eine, also gibt es ein Thema, das von dem Paar zu bewältigen ist. In dem Fall ist es der Altersunterschied. Aber er ist bewältigbar, sozusagen.
Warum werden dann solche Paare eigentlich von anderen immer so misstrauisch beäugt, nach dem Motto, da kann doch was nicht stimmen?
Ja, weil wir das Gefühl haben, uns gehört dieses Paar. Genauso wie wenn wir in einem Freundeskreis sind über Jahre und dann plötzlich eines dieser Paare sich trennt und dann tatsächlich mit einem neuen Partner auftauchen will, ist das für uns oft sehr verstörend. Und wir versuchen zwar von der Vernunft her das zu akzeptieren, aber wir erleben das als ein, ja, ich sag mal, Systembruch, dass das irgendwie in unserem Bild von der Person, die wir immer schon kannten, oder dem Paar, das wir immer schon kannten, jetzt eine Störung darstellt.
Also es ist eher unser Problem als das Problem des Paares?
Absolut.
Mhm. Gibt es eine Altersgrenze, ab der Sie sagen würde, naja gut, jetzt wird es wirklich schwierig?
Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht, kann ich nicht beantworten. Das müssen die zwei immer klären. Ich würde niemanden verbieten, zu heiraten, egal was die Konstellation ist. Aber ich würde jedem raten, der heiratet, sich im Klaren zu sein, welche Themen auf ihn zukommen werden und ob er bereit ist, die zu meistern. Wenn jemand sagt, ich möchte jemanden heiraten, mit dem ich mein Leben lang tanzen möchte, dann ist das keine gute Wahl, wenn der 30 Jahre älter ist.
Was war das Paar mit dem größten Altersunterschied, mit dem Sie bis jetzt gearbeitet haben?
Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber sicherlich 30 Jahre war jetzt nicht so ungewöhnlich.
Tja, und wenn Sie mit denen gearbeitet haben, ja, oder die glücklichen Paare, die kommen ja vielleicht auch gar nicht zu Ihnen hin, oder?
Oh nein, das würde ich gar nicht sagen.
Es kommen ja nur die Paare, die Probleme haben, oder?
Ja, nein, ich würde es lieber anders formulieren. Das sind Paare, die sich in ihrer Beziehung noch weiterentwickeln wollen und noch mehr aus ihrer Beziehung herausholen wollen. Also ich bin mir ganz sicher, das sind nicht die schlechtesten Paare, denn sie versuchen etwas in ihrer Beziehung zu verändern.
Wie oft gibt es eigentlich den umgekehrten Fall, also dass die Frau wesentlich älter ist als der Mann?
Auch das gibt es natürlich und heute ist es die Konstellation viel viel leichter auch umzusetzen, weil wir viel offener geworden sind grundsätzlich zu unserer Haltung gegenüber Partnerbeziehungen. Also es gibt fast keine Konstellation, die es nicht irgendwie schon gibt und die wir vielleicht belächeln oder etwas verwundert anschauen, aber bei weitem nicht in dieser Zurückweisung, wie das vielleicht noch vor so und so vielen Jahren gewesen ist.
Ist das eine vergleichbare Konstellation oder sehen Sie da deutliche Unterschiede, wenn die Frau älter ist als der Mann?
Auch da wieder, die haben andere Themen, mit denen sie umgehen müssen. Es ist, jedes Beziehung ist eine andere Konstellation und die hängt, Alter ist sicherlich ein Faktor, aber da sind ja noch viele andere Faktoren gleichzeitig. Haben die gleiche Art von Ausbildung? Kommen die aus der gleichen Kultur und so weiter und so weiter? Haben die ähnliche Hobbys? Das sind ganz viele Faktoren, die neben dem Alter eine Rolle spielen und wahrscheinlich sogar oftmals eine größere Rolle spielen als das Alter selbst.
Also was sind die wichtigsten Punkte, an denen tatsächlich die Beziehung scheitert, wenn es nicht das Alter ist?
Das ist in erster Linie, dass man nicht bereit ist, sich selbst in Frage zu stellen, weil es ist automatisch so, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, ist er nicht mein eineiiger Zwilling. Also er hat andere Bedürfnisse als ich, er sieht die Dinge anders als ich. Das heißt also, ich werde mich immer mit einem neuen Partner auseinandersetzen müssen, wenn wir, der eine will um 11 Uhr Mittag essen, der andere um 1 Uhr, beide finden das vernünftig, dann müssen wir uns gegenseitig helfen, eine Form zu finden, die nicht unbedingt 12 Uhr ist, sondern der eine ist Vorspeise um 11 und so weiter. Das heißt also, es geht immer darum, die eigenen Bedürfnisse nicht als die absolute Norm zu sehen, sondern zu sagen, ja, ich stehe zu meinen Bedürfnissen, aber die Bedürfnisse meines Partners haben auch eine Rechtfertigung und wir müssen gucken, da einen kreativen Kompromiss zu finden.
Das war der Paartherapeut Dr. David Wilchwart. Vielen Dank. Und hier kommt noch eine andere Frauenfigur, die wir oft im Märchen finden und auch die kommt nicht unbedingt gut weg. Die Hexe natürlich.
Wenn eine Frau einen mächtigen Mann herumbekommt, dann fragen sich die Unwissenden, wie hat sie das nur gemacht? Die Wissenden dagegen nicken nun ja, wissend, natürlich, übernatürlich. Die Hexe kommt im Märchen noch weitaus häufiger vor als die Stiefmutter und sie ist noch hinterhältiger. Manchmal ist sie auch die gleiche Person wie in Schneewittchen, wo die Brüder Grimm nachträglich aus der Hexe auch noch eine Stiefmutter gemacht haben. Doppelt genäht ist einfach böser. Die Hexe an sich hockt gerne auch mal als altes Weiblein im Wald, aber wehe, wenn sie einen Mann will, dann verwandelt sie sich in einen Succubus, einen unwiderstehlich attraktiven Weibsdämon, dem der stärkste und klügste Mann sofort verfällt. Und wenn die Hexe es dann geschafft hat, sorgt sie mit ihren magischen Tricks dafür, dass er auch bei ihr bleibt. Wie macht sie das? Sie mischt dem Mann magische Tränke oder gar Gift ins Essen. Du bist eine Hexe und tust immer etwas in die Suppe, bemerkt der Koch des Königs im Märchen Allerlei Rau. Nutzt nix, dem König schmeckt diese Suppe so gut, dass auch dieses Märchen ein vorhersehbares Ende nimmt. Du bist meine liebe Braut und wir scheiden nimmermehr voneinander. Daraufhin ward die Hochzeit gefeiert und sie lebten vergnügt bis zu ihrem Tod. Oder bis zu seinem. Dann weint die Hexe dicke Tränen und alle weinen mit. Außer dem eifrigen Leser des Hexenhammers, denn der weiß, weint ein Weib, so sind es gewiss auf listige Tücke.
Junge Frau, alter reicher Mann, diese Konstellation ist gar nicht so selten, haben wir bereits gehört. Und natürlich sind es eben nicht nur mächtige Politiker, die begehrt sind. Auch Intellektuelle haben einen besonderen Reiz, Unternehmer natürlich oder am besten die Kombination aus beiden. Und da fällt uns das Drama um den guten alten Suhrkamp Verlag ein.
Das Personal kann sich sehen lassen. Der Patriarch, der Thronfolger, die böse Stiefmutter, entlassene Mitarbeiter und dazu ein schurkischer Prätendent, der alles in das Licht der Öffentlichkeit und vor die Gerichte zerrt. Dabei schien alles so einfach und klar. Der Patriarch Siegfried Unselt hatte einen Sohn, der lange Zeit in klassisch-dynastischer Weise zum Nachfolger aufgebaut wurde. Doch plötzlich erschien mit Ulla Berkewitsch eine Autorin des Verlags auf der Bühne und änderte alles. Sie heiratete den alternden Patriarchen und der Sohn Joachim Unselt handelte sich eine fulminante Abfuhr ein.
Und da ist es schon ein herber Schlag, wenn man da von einem Tag auf den anderen gewissermaßen die Kündigung auf den Tisch findet vom eigenen Vater, der einem dann noch nach Rückfrage, wo ich vorhin hingetreten bin, gesagt, also komm, wie stellst du dir das vor? Und mir gesagt hat, also einen denkwürdigen Satz, Joachim, merke dir eine Sache im Leben, Sicherheiten gibt es nicht im Leben.
Sicherheit gab es nach dem Tod Siegfried Unselts 2002 auch nicht mehr für den Verlag. Siegfried Unselt hatte seine Frau Ulla Unselt-Berkewitsch als Mehrheitseigentümerin und, um die Kontinuität zu wahren, seine jahrelangen Getreuen als Verlagsleiter oder Cheflektor eingesetzt. Dazu wurde ein Stiftungsrat aus namhaften Autoren wie Alexander Kluge oder Hans-Magnus Enzensberger berufen. Genau ein Jahr ließ sich die Witwe Zeit. Dann nahm sie die Struktur des Verlages, wie sie Unselt für den Tag danach konzipiert hatte, auseinander. Stück für Stück und mit der Entschlossenheit eines Anglers, den an Land gezogenen kapitalen Brocken jetzt auch stilgerecht zu filetieren. Als erstes musste der von Siegfried Unselt eingesetzte Verlagsleiter Günter Berg gehen. Ihm gehöre halt nichts, er sei nur ein Angestellter, hieß es, und die sind ja bekanntlich flexibel und mobil, vor allem, wenn sie auf die Straße gesetzt werden. Ihm folgten der Stiftungsrat und der für den Vertrieb zuständige Geschäftsführer. Schließlich kündigte der Cheflektor und langjährige Unselt-Vertraute Rainer Weiß und sagte,
dass in der Tat der Tod eines Patriarchen ein Vakuum hinterlässt, das enorm ist. Wenn man im Verlag daran dachte, wie wird das denn werden, wenn Siegfried Unselt mal nicht mehr ist, war eigentlich unsere Einschätzung immer die, der Verlag ist so solide, dass nach dem Tode von Siegfried Unselt wir das schon irgendwie weitermachen können.
Familiär waren die Eigentumsverhältnisse und die hat Ulla Unselt-Berkewitsch rigoros genutzt. Im zweiten Akt jedoch schlugen die Eigentumsverhältnisse zurück. Auftritt Hans Barlach, Enkel des Bildhauers Ernst Barlach. Er galt als Medieninvestor, der bislang wenig Vorzeigbares zustande gebracht hatte. Barlach erwarb die Minderheitsanteile des Verlags und änderte damit auch die Rollenverteilung in der Öffentlichkeit. Aus der bösen Stiefmutter, die das Suhrkamp, wie wir es kannten, zerlegt hatte, wurde bald die Verteidigerin der verbliebenen Reste. Barlach wollte mitreden und mischte sich permanent ein. Schnell wurde klar, dass im Hause Suhrkamp niemand Barlach als Mitspieler wollte. Und so zog er vor Gericht und reichte unermüdlich Klagen und Gegenklagen ein.
Ich versuche halt nicht, also Strukturen zwischen der eben brotlosen Kunst und der Wirtschaft zu entwickeln.
Kritiker warfen ihm jedoch vor, dass diese Strukturen vor allem seiner eigenen Kontowirtschaft dienen sollten. Suhrkamp fand nun nicht mehr im Feuilleton, sondern im Bereich Wirtschaft statt. Wer nichts von Unternehmensrecht verstand, konnte irgendwann einfach nicht mehr mitreden. Mit anderen Worten, alle außer Hans Barlach waren genervt. In Akt 3 schlossen sich die Reihen hinter der Verlegerwitwe Unselt-Berkewitsch. Schließlich war der Verlag eine Art nationales Kulturgut. Er verkörperte wie kein anderer den intellektuellen Aufbruch der 60er Jahre und die kritische Kultur der Republik. Der VEB Suhrkamp, wie einige den Verlag liebevoll nannten, musste gerettet werden. Der neue Schurke hieß Barlach und so versammelten sich Feuilleton und Öffentlichkeit hinter der Verlegerin. Denn es war klar, ohne sie ging gar nichts. Es folgten der Umzug nach Berlin, Insolvenz und Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Suhrkamp wurde stabilisiert. Alle atmeten auf, aber ist der neue Verlag noch Suhrkamp? Der alte Frankfurter Verlag in der Lindenstraße ist verschwunden. Der neue in Berlin heißt wie der alte. Manchmal muss man sich wandeln, um sich gleich zu bleiben, sagt eine Weisheit. Die Bücher jedenfalls sehen genauso aus wie früher.
Mario Scala über die Verlegerwitwe Ulla Unselt-Berkewitsch. Eine Frau also, die sich erst geschickt den Verleger angelt und dann nach der Macht im Konzern greift. Und wieder rümpft der Zuschauer gern die Nase, als gezieme sich das nicht für eine Dame. Die FAZ-Journalistin Inge Klöpfer hat eine Biografie über Friede Springer geschrieben, auch eine schillernde Frau. Und da gibt es ein paar interessante Parallelen. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum ist eigentlich diese letzte Frau in den Augen der Öffentlichkeit so oft die Böse?
Weil sie nolens volens eine bedeutende Rolle hat. Also als letzte Frau kommt man gemeinhin zu jemandem, der dann schon etwas älter ist und vielleicht irgendwann auch hilfebedürftig, wie zum Beispiel Axel Springer, wie Helmut Kohl sicher auch. Und dann bekommt diese Frau eine große Bedeutung, die sie vielleicht im normalen Leben, normal in Anführungszeichen, so nicht gehabt hätte. Und das passt vielen alten Weggefährten nicht, auch weil sie mitunter die ein oder andere Sache anders handhaben wird.
Weil man dann diesen Mann auch loslassen muss, weil jemand anders den Zugriff drauf hat?
Ja, das hat sicher auch damit zu tun und weil sich vielleicht auch der Mann dann selbst ein bisschen ändert in seiner Haltung und alte Weggefährten Abschied nehmen müssen, plötzlich eine Distanz spüren und das vielleicht so nicht akzeptieren wollen. Denn die haben ja ein Phänomen bei sehr berühmten Persönlichkeiten, übrigens allen, das müssen nicht nur, muss nicht nur Helmut Kohl sein, Axel Springer, Willy Brandt, sondern das sind alle, dass immer diejenigen, die mit ihm zusammen sind, mit ihm etwas zu tun haben, sei es der Fahrer, die Sekretärin, die alle glauben, er gehört ihnen. Aber so einfach ist das eben nicht.
Ist es eher ein Problem für die Leute, die dann loslassen müssen? Und dann ist die Frau schuld?
Ich glaube, das ist schon ein Problem für die Leute, die auch loslassen müssen. Also das zu akzeptieren, dass jemand anders da ist. Bei Friede Springer zum Beispiel wurde immer gesagt, sie habe ihren Mann total von der äußeren Welt abgeschirmt. Das Gleiche hören wir jetzt über Maike Kohl-Richter und Helmut Kohl. Wir bedenken dabei nie, dass diese Männer am Ende natürlich die Entscheidungen auch immer noch selber treffen. Das heißt, sie haben es dann offensichtlich auch nicht anders gewollt. Und das zu akzeptieren, fällt dem alten Umfeld unglaublich schwer, verständlicherweise.
Bei Friedrich Springer klingt das ja wie aus einem Märchen. Sie kam als Kindermädchen in das Hause Springer, hat den Ehemann gekapert, später den ganzen Konzern übernommen. So kurz gefasst wird es so gerne in der Öffentlichkeit. Ist die Geschichte falsch?
Nein, die Geschichte ist nicht falsch, sondern die ist schon genauso richtig. Und Springer hat offensichtlich klug daran getan, Friede Springer am Ende eine solche zentrale Position einzuräumen. Denn was aus dem Konzern geworden ist, das sieht man heute. Sie hat ihn vorangebracht, lange Jahre in seinem Sinne, immer wieder sich fragend, was hätte Axel wohl gemacht heute. Tut sie das längst nicht mehr, sie handelt selbst. Sie ist sozusagen diesem alten Verhältnis entwachsen, hat sich auch davon ein bisschen emanzipiert. Also ich würde vielleicht nicht das negative Wort gekapert nennen. Das kann man auch positiver beschreiben. Aber klar, also Friede Springer hat inzwischen eine Schlüsselrolle. Das Gleiche gilt übrigens auch für Bertelsmann und Liz Mohn. Das gibt es häufiger. Das gilt auch für den Schaeffler-Konzern und Marie-Elisabeth Schaeffler, da haben alle die Frauen im Grunde das Erbe verwaltet und weiterentwickelt. Allerdings waren das alles Unternehmerfrauen.
Axel Springer hat seiner Frau kurz vor dem Tod 70% des Konzerns vermacht. Da werden ja viele Manager wahrscheinlich getobt haben damals, oder? Diese Frau, das Kindermädchen.
Na, sie hat nicht 70% von dem Konzern bekommen, sondern 70% von dem Erbe, ja. Also Konzern und Privatvermögen. Und der Konzern war aber nur noch zu weniger als 25% in Springer Hand. Das heißt, natürlich werden der ein oder andere Manager wird neidisch gewesen sein, aber Frau Springer hatte, und das daran besteht ihre Leistung, im Grunde überhaupt nicht mehr das Sagen. Der Großteil war an die Börse gebracht, Burda war Anteilseigner, Springer war quasi Minderheitsaktionär, muss man fast sagen. Und da hat sie sich den Rest, also die Mehrheitsaktionärsposition, mühsam über viele Jahre und hohen Kreditrisiken zusammengekauft.
Das heißt, Friede Springer hat über die Jahre bewiesen, dass sie eine erfolgreiche Unternehmerin sein kann.
Ja, sie hat das über die Jahre bewiesen. Sie hat auch über die Jahre bewiesen, dass sie wahrscheinlich eine bessere Menschenkenntnis sogar hat als Axel Springer. Sie hat einen sehr erfolgreichen Konzernchef, wie immer man auch zu ihm steht. Das Springer-Märchen ist tatsächlich eine reale Erfolgsstory geworden. Das muss man sagen.
Insofern hat sie gegenüber anderen Frauen wie Brigitte Seebacher-Brandt oder Maike Kohl-Richter natürlich einen Vorteil. Die können ja nicht mal eben ins Bundeskanzleramt einsteigen und beweisen, dass sie es auch können.
Genau, das ist jetzt sozusagen der Vorteil, den viele erfolgreiche Unternehmerwitwen haben. Die können dann wenigstens agieren. Das ist hier anders. Bei Kohl wird es darum gehen, wie das Erbe verwaltet wird und wer im Grunde das Sagen hat oder nicht das Sagen hat. Wie das ausgeht, wissen wir nicht. Ich würde nicht von vornherein diese Witwen von sehr, sehr prominenten Menschen zu bösen Frauen abstempeln. Das wird die Geschichte am Ende zeigen.
Ja, was bleibt solchen Damen auch sonst für eine Aufgabe, als das Erbe ihres Mannes irgendwie zu betreuen, im besten Sinne?
Na, sie könnten es einfach verkaufen und dann sich ein anderes Leben aufbauen. Das gibt es auch häufiger. Also, dass dann im Grunde, man sagt, kein Interesse mehr an dem Unternehmen. Wir verkaufen das, machen alles zu Geld und leben dann entweder ein Shishi-Leben oder ein sinnvolles, ein karitatives, vielleicht gründet man eine Stiftung. Also Möglichkeiten gäbe es da viele. Beim Fall von Friede Springer ist es so, dass Axel Springer sie aber ganz explizit damit beauftragt hat, sein Werk weiterzuführen. Deswegen hätte sie das wohl niemals getan.
Ja, und Maike Kohl-Richter kann ja schlecht die Akten von Helmut Kohl verkaufen. Also da geht es ja um ganz andere Dinge, um ideelle Werte und um die historische Bedeutung. Also welchen Zweck verfolgt sie wohl damit?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber da gibt es natürlich die Möglichkeit, die Akten alle der Forschung zur Verfügung zu stellen. Und zwar einer unvoreingenommenen freien Forschung, den Museen, Archiven, den Zugang zu öffnen. Also da gäbe es viele Möglichkeiten, aber da stecken wir nicht drin. Wir wissen nicht, wie das entschieden werden wird.
Und sie selbst hat schon gesagt, sie möchte das selbst entscheiden, was sie freigibt und was nicht.
Das ist natürlich als jemand, der, ich glaube, 12 oder 13 Jahre mit so einem Titan verheiratet war, ist das ganz schwierig zu sagen, ich gebe alles frei. Ich meine, von so einem Titan, das hat übrigens Friede Springer mal gesagt, von so einem Titan kommt man nicht so einfach los.
Das war die FAZ-Journalistin Inge Klöpfer. Und wir schlagen noch einmal das Märchenbuch auf. So eine selbstbewusste Frau, die handelt und gegen Widerstände kämpft, die gibt es natürlich auch. Kriemhild, die Rächerin.
Das verdrängt der moderne Zivilisationsmensch. Aber ein Blick in das Nibelungenlied klärt, die Witwe, vor allem die Witwe des bedeutenden Mannes, ist Rächerin. Sie lässt natürlich nichts durchblicken. Im Gegenteil, sie lädt sogar ausgesprochene Feinde, darunter Hagen, den Mörder ihres Mannes, zur Beerdigung ein. Denn sie weiß, sobald sich der Untäter dem Leichnam nähert, wird der erneut anfangen zu bluten. Barprobe nennt man das. Ein sehr öffentlichkeitswirksamer Effekt. Und schon verwunderlich, dass sich heute nicht mehr Witwen das zunutze machen. Deswegen sind sie aber trotzdem nicht zu unterschätzen, die Witwen mit den Rachegedanken. Kriemhild lässt erst einmal Jahre verstreichen, dann heiratet sie erst mal wieder, natürlich wieder einen mächtigen König, nämlich Etzel. Und dann erst lädt sie ihre Verwandtschaft und auch Hagen ein, mit keiner anderen Absicht, als sie alle miteinander zu meucheln. Das gelingt, weil man auch damals offenbar die Witwen unterschätzte. Am Ende steht Kriemhild mit dem Schwert Siegfrieds da, haucht: Das trug mein holder Liebster, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, und schon rollt Hagens Kopf. Ich will keine Panik machen, aber man sollte so etwas schon gelesen haben.
HR2 Kultur, der Tag, die letzte Frau, Herrin über das Vermächtnis. Und unter dieser Überschrift darf natürlich auch eine Dame nicht fehlen, Brigitte Seebacher-Brandt. Wir haben sie bereits erwähnt, auch bei ihr gab es einen langen Konflikt um den Nachlass. Ihr wird vorgeworfen, sie hätte versucht, das öffentliche Bild von Willy Brandt aktiv umzudeuten. Und auch bei ihr begann der ganze Streit schon damit, wie eigentlich die Trauerfeier gestaltet werden sollte.
Am 8. Oktober 1992 stirbt Willy Brandt. Der Altkanzler, die Ikone der Sozialdemokratie, erliegt mit 78 Jahren einem Krebsleiden. Sein Haus in Unkel hat der früher so vitale Politiker schon seit einem halben Jahr nicht mehr verlassen können. Der Mann, der sich auch lange nach seiner Kanzlerschaft noch rund um den Globus in die große Politik einmischte, soll nun wenigstens im Tode noch einmal die Wirkungsstätten seines Lebens besuchen. In einem Sonderzug Richtung Berlin, mit Halt an den entscheidenden Stationen von Brandts Leben und Wirken. So sieht das Drehbuch der SPD für den feierlichen Staatsakt zum Tode Willy Brandts aus. Doch daraus wird nichts, denn die Regie übernimmt plötzlich jemand anderes. Brandts Witwe Brigitte Seebacher-Brandt. Seine dritte Ehefrau macht schnell deutlich, dass sie die ausschließliche Deutungshoheit über den Menschen und Politiker Brandt für sich beansprucht. Eine Rundreise zu den Wirkungsstätten ihres verstorbenen Mannes wird es nicht geben, entscheidet die promovierte Historikerin. Genauso wenig wie eine Einladung für Brandts zweite Ehefrau Ruth zur Trauerfeier. Die gebürtige Norwegerin, mit der Brandt 32 Jahre verheiratet war, ist in Seebachers Trauertableau nicht vorgesehen. Nach der Meinung von Willy Brandts Sohn Peter war diese Entscheidung auch im Sinne seines Vaters. Brandts jüngster Sohn Matthias hingegen sieht das anders. Meine Mutter auszuladen und sich mit Kohl hinter den Sarg von Willy Brandt zu stellen, sagt er, dazu sind schlicht ungeheure Spezialtugenden erforderlich. Anfang der 80er Jahre arbeitet Brigitte Seebacher in der Pressestelle des SPD-Vorstands in Berlin. Dort lernt sie Willy Brandt kennen. 1983 heiraten sie, kurz vor Brandts 70. Geburtstag. Da ist Seebacher 37. 9 Jahre wird diese Ehe dauern, bis zu Brandts Tod. Für den Politiker mehr und mehr eine Zeit des Rückzugs ins Privatleben. In Zeitungsinterviews erzählt Frau Seebacher-Brandt gerne, ihr Mann stehe jetzt in der Küche und schneide Sellerie. Außerdem müsse er unbedingt einige Kilo abnehmen. Das Bild verändert sich. Brandt wünscht sich mehrmals, seine Frau möge einmal eine Biografie über ihn schreiben. 2004 legt Seebacher ihr Brandt-Buch vor. Die Reaktionen sind kritisch bis entsetzt. Der linke Internationalist werde von Seebacher zu einem konservativen Nationalisten umgedeutet. Langjährige Weggefährten aus der SPD wie Egon Bahr erkennen ihren Parteigenossen darin nicht wieder. Aber der Streit um Brandts Vermächtnis beginnt schon unmittelbar nach der Trauerfeier. Seine Witwe beansprucht die alleinige Verfügungsgewalt über das Vermächtnis ihres Mannes für sich. 1994 macht der Stern mit einer Titelgeschichte über die unheimliche Witwe auf. Seebacher habe sich hochgeschraubt und wolle Willy Brandt auch nach seinem Tod noch für sich vereinnahmen. Nach zweijährigem Gezerre geht der Brandt-Nachlass schließlich an das Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wer die Bestände nutzen darf, entscheidet der Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat sitzt auch Brigitte Seebacher. Was ist noch aufopferungsvolle Pflege und was schon Abschottung? Ein paar Tage vor seinem Tod klingelt es an Willy Brandts Haus in Unkel am Rhein. Über die Sprechanlage meldet sich eine Stimme mit starkem russischem Akzent. Hier sei Michail Gorbatschow. Er wolle Herrn Brandt noch einmal besuchen. Seebacher Brandt öffnet nicht. Sie hält es für einen schlechten Witz. Leider war der Mann auf der anderen Seite der Tür tatsächlich Michail Gorbatschow.
Thorsten Schweinhardt über Brigitte Seebacher Brandt. Wenn die Witwe versucht, die Geschichte umzudeuten, so wie ihr das passt, wenn sie das öffentliche Bild ihres Mannes noch posthum kontrollieren und prägen will, dann sind natürlich Konflikte mit Historikern vorprogrammiert, vor allem natürlich bei Politikern von so einem großen historischen Gewicht wie bei Willy Brandt oder Helmut Kohl. Professor Norbert Frey ist Zeithistoriker an der Uni Jena. Von ihm wollte ich wissen, wo man eigentlich bei so einer gewichtigen Persönlichkeit die Grenze ziehen kann. Das ist doch ganz schwierig. Was ist nun wirklich von berechtigtem öffentlichen Interesse und was geht uns schlicht und einfach gar nichts an?
Naja, es gibt auch bei solch großen Persönlichkeiten, solchen öffentlichen Figuren Privates, das ist gar keine Frage. Aber wenn man an den Bundeskanzler denkt und in diesem Falle Bundeskanzler Kohl, dann muss man einfach sagen, 16 Jahre seines Lebens sind im Grunde genommen 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ist man eigentlich Bundeskanzler und das Private schmilzt auf einen ganz geringfügigen Bereich. Das bedeutet eben auch, man kann sich wirklich nur ganz weniges vorstellen, wo sozusagen das Amt nicht die Person und ihre Tätigkeit prägt. Und insofern gehört ganz, ganz vieles, wo der eine oder andere auch sagen mag, das ist mein Nachlass, aber letzten Endes doch zur erweiterten Amtstätigkeit des Bundeskanzlers. Und darauf haben natürlich die öffentlichen Archive, konkret das Bundesarchiv, einen Anspruch.
Also für den Altbundeskanzler gilt, Privates ist politisch.
Für den Altbundeskanzler gilt in seiner Zeit als Bundeskanzler, nicht in der Zeit danach, dass es wenig gibt, was nicht wirklich politisch ist, ja.
Wenn so jemand wie Kohl oder Brandt sich Privatnotizen macht über den Tag, er trifft einen Staatsgast, er ist privat schlecht gelaunt, hat Wehwehchen oder ähnliches und auch privaten Ärger, dann ist das eben schwierig, da die Grenze zu ziehen. Hört man dann auf zu lesen oder wie gehen Sie mit sowas konkret um dann in der Forschung?
Naja, also wenn er ein Tagebuch geschrieben hätte, dann ist dieses Tagebuch natürlich sein persönliches Eigentum, sein persönliches Urheberrecht. Da entscheidet dann die Verwandtschaft, da entscheiden die Nachkommen darüber, was damit passieren kann, wenn er nicht etwas selber verfügt hat. Das ist in der Tat privat. Aber alles das, was dienstliches Handeln angeht, und zu dienstlichem Handeln gehört natürlich auch, dass jemand zum Telefonhörer greift, ohne besondere Veranlassung oder mit diesem und jenem über politische Dinge spricht, auch wenn da nicht sozusagen der dienstliche Apparat dahinter steht. Wenn es davon dann Schriftstücke gibt, wenn es davon Gedankenprotokolle gibt, dann sollte auch solches erweitertes Amtshandeln in den öffentlich zugänglichen Bereich des Nachlasses gehören.
Im Haus von Helmut Kohl lagern viele, viele Ordner, über 400. Und Frau Kohl-Richter hat schon gesagt, sie selbst will entscheiden, was sie davon freigibt und was nicht.
Naja, ich würde dann sagen, das muss auch mit den Fachleuten aus dem Bundesarchiv, aus dem Bundeskanzleramt erörtert werden, wenn es sich wirklich um dienstliche Akten handelt, die Herr Kohl aus dem Büro mitgenommen hat. Wenn es sich um seine dienstlichen Handakten handelt, dann glaube ich, liegt die Entscheidungsgewalt nicht bei der Witwe.
Wie würden Sie sowas jetzt regeln, wenn man da einen Konflikt hat zwischen der privaten Familie und dem öffentlichen Interesse?
Am besten ist es, dass die verantwortlichen Institutionen sich mit derjenigen, auf den der Nachlass gekommen ist, und das ist ja wohl Frau Kohl-Richter, dass man sich zusammensetzt und versucht, eine vernünftige Lösung zu finden. Und vielleicht ist ja die angemessenste Lösung auch die, dass man eine neue Institution schafft, wo dann beides, der private Nachlass, soweit er für die Öffentlichkeit geeignet und bestimmt ist, und der dienstliche Nachlass zusammenfinden. Es gibt ja da Vorbildeinrichtungen, die Bundeskanzler-Adenauer-Stiftung, die Bundeskanzler-Brandt-Stiftung, jetzt neuerdings auch die für Helmut Schmidt, und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum nicht für den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, der bisher am längsten amtiert hat, in dessen Amtszeit die deutsche Einheit fällt, warum für den nicht auch eine solche Bundesstiftung begründet werden sollte. Und dann müssten dort die Regeln des Bundesarchivgesetzes gelten. Und die sind doch so, wie es sich in demokratischen Verhältnissen gebührt. Sie sind einerseits für die Forschung freundlich und sie erlauben auch dem interessierten Bürger auf diesen Nachlass, sofern er ein Interesse geltend machen kann, zu blicken und sich zu informieren.
Da ist sicherlich das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, aber bisher klingt es ja so, dass Frau Kohl-Richter das eben nicht so einfach überschreiben will und andere mitreden lassen will, sondern sie will es selbst entscheiden. Welche Folgen hätte das für die Geschichtsschreibung, wenn eine Person selbst entscheiden kann, welche Unterlagen öffentlich zugänglich werden und welche nicht?
Das wird sie am Ende nicht alles selbst entscheiden können, wenn es sich um dienstliche Akten handelt und wenn es sich um amtliches Material handelt, wenn es sich um Dokumente handelt, die Herr Kohl als Bundeskanzler produziert hat. Da gelten eben die gesetzlichen Regelungen, und es ist eigentlich von daher gar kein Klärungsbedarf. Ich würde eher an einer anderen Stelle anfangen. Wir wissen alle und haben das jetzt auch in den letzten Tagen wieder häufig gehört, Kohl war ein leidenschaftlicher Telefonierer, der sehr viel durch das Telefon und über das Telefon gearbeitet und regiert hat. Und dann gibt es dieses berühmte kleine Notizbüchlein, in dem er sich vermutlich auch einiges notiert hat aus solchen Gesprächen, und kann nur sagen, es wäre schön, wenn natürlich auch solche Notizbücher, solche eher halb privaten Aufzeichnungen, die sich sicherlich im privaten Nachlass befinden, auch großzügig für die Forschung zugänglich gemacht würden.
Welche Frage würden Sie am liebsten bei Helmut Kohl erforschen, wenn Sie an die Akten kämen?
Einiges auch an dem Poker um die deutsche Einheit, und dann auch die Frage etwa des Umgangs mit der sogenannten Abwicklung der ostdeutschen Industrie, und dann auch das, was in dem Zusammenhang mit der Kritik an tatsächlichen oder vermeintlichen Bundeslöschtagen am Ende der Amtszeit Kohl in Rede stand. Da gibt es natürlich noch einiges, was man gerne genauer nachlesen können würde. Aber diese 30-Jahres-Frist, in dem dann auch das amtliche Material zugänglich gemacht werden muss, weil das Bundesarchivgesetz dies so vorsieht, die wird ja auch vieles dann noch frei werden lassen.
Das war der Zeithistoriker Professor Norbert Frey von der Uni Jena. Vielen herzlichen Dank. Am 1. Juli also wird er nun stattfinden, der europäische Staatsakt für Helmut Kohl, der gar nicht so heißen kann, weil Europa ja schließlich gar kein Staat ist. Die Diskussion um den Nachlass von Helmut Kohl, die wird uns freilich noch viel länger beschäftigen. Das wollten wir heute zeigen. Mein Name ist Uwe Berndt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.